Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games.
Willkommen zurück zum Serious Games Podcast. Heute mal wieder, nachdem ich mit dem Christian und der Yvonne viel Spaß dabei hatte, zwei Interviewpartner bzw. eine Interviewpartnerin und einen Interviewpartner zu interviewen, heute wieder mit zwei Personen im Podcast. Dieses Mal bin ich direkt mit der Nordküste Spaniens verbunden. Also ich habe mir sagen lassen, in der Nähe von Bilbao, dazu wird Stefanie Gründler bestimmt noch mehr sagen können, und einmal in die schöne Schweiz, nach Gossau. Thomas Meyer und die beiden haben Visim, die Unternehmenssimulation, also ein digitales Spiel, entwickelt. Ich bin sehr gespannt, wie es dazu kam, was man da alles so lernen kann und vor allen Dingen, wer dann wirklich am Ende gewinnt. Ich starte direkt mit der Begrüßung an euch beide und mit der Frage: Wie erklärt ihr Visim jemandem, der noch nie etwas von eurer Unternehmenssimulation gehört hat? Und Stefanie, Thomas, stellt euch doch auch bitte ganz kurz unseren Hörenden vor. Willkommen.
Danke vielmals für die Einladung und für die Möglichkeit. Also mein Name ist Stefanie. Ich bin eigentlich gebürtige Österreicherin, habe dann 8 Jahre in der Schweiz gelebt und davon war ich 6 Jahre in der Geschäftsleitung von verschiedenen höheren Fachschulen. Und irgendwann bin ich dann meinem Herzen gefolgt und an der Nordküste Spaniens gelandet. Also ich bin hier tatsächlich zwischen Santander und Bilbao in einem 280-Seelen-Dorf und mache heute immer noch berufliche Weiterbildung, aber online, und habe den Tommy auch so kennengelernt. Na, eigentlich habe ich den Tommy so kennengelernt, weil ich ihm einmal eine Visim-Lizenz abgekauft habe.
Ah ja.
Und als Leiterin HF. Und danach habe ich ihn erst richtig kennengelernt, wo ich schon in Spanien war. Und was ist Visim? Also Visim ist eigentlich die Simulation eines Unternehmens in seinen betriebs- und volkswirtschaftlichen Zusammenhängen, und zwar vom Start-up bis zum Weltkonzern.
Mhm. Das klingt spannend. Und vor allen Dingen, wenn man das in wenigen Stunden machen kann, das wäre doch eine schöne Geschichte. Ne? Thomas, rüber zu dir, rüber in die Schweiz.
Danke, Julian. Ja, bei mir tönt alles nicht so spannend. Ich bin in Boring Gostau in der Nähe von St. Gallen. Ich wollte wirklich nie hierher. Ich bin in Luzern aufgewachsen, aus der Innerschweiz. Und über Studium kam ich dann in die Ostschweiz, musste dann irgendwann mein Studium selbst verdienen und habe unterrichtet. Und beim Mund, ich wollte nie und gar nie Lehrer werden. Und habe dann gedacht, ich suche nach irgendwas, das etwas mehr Spaß macht, und bin dann bis Zufall auf Unternehmenssimulation gestoßen und bin seit, ich bin wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, bin sicher ein Urgestein der Unternehmenssimulation in der Schweiz. Seit den 80er Jahren beschäftige ich mich mit Unternehmenssimulation, seit frühen Anfängen mit primitiven computerunterstützten oder auch mit haptischen Planspielen, und bin aber immer begeistert, wenn das überhaupt geht, von Planspielen, wenn es darum geht, Wissen zu vernetzen, nicht Wissen, Basiswissen aufzubauen, sondern Wissen zu verinnerlichen mit Freude am Lernen, dann ist es einfach die mit Abstand beste Methode.
Ja, das klingt gut, und ich würde gerne unseren Hörenden genau da einen Einblick geben. Und du hast ja schon ein spannendes Stichwort gesagt, ne? Also je nachdem, ob die Teilnehmenden schon viel über das Neue, das zu Erlernende, jetzt in eurem Fall BWL, VWL, Unternehmensführung, ja, also da interessiert mich auch, wie ihr die Ziele abgrenzt, was quasi das Wertversprechen ist, ja, wenn man Visim spielt, und je nachdem, also wie viel die Teilnehmenden an Vorwissen mitbringen oder zwischendrin Input erhalten, manchmal bekommt man das vorher, also das interessiert mich alles, wie genau ihr das macht und wie das funktioniert. Aber starten wir doch mal von vorne. Also was ist denn das Ziel von Visim?
Visim versucht, vorhandenes, bestehendes Wissen zu vernetzen. Das ist eine riesige Aussage. Das heißt, mit anderen Worten, wir gehen zielgruppenorientiert vor. Je nach Auftrag, je nach Teilnehmenden, die mit uns mitspielen, ist das natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Je mehr Vorkenntnisse, betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche, Unternehmensführung und was du erwähnt hast, je mehr Vorkenntnisse vorhanden sind, umso mehr kann man auch vernetzen. Wir setzen sie nicht gerne ein oder sehr ungern oder verweigern uns sogar, wenn es darum geht, am Anfang einer Aus- oder Weiterbildung den Leuten aufzuzeigen, was sie alles noch nicht können. Ich finde das auch eher unfair. Wir versuchen, Planspiele dort einzusetzen, wenn die Leute schon mehrere Semester BWL und VWL hinter sich haben oder aus der Praxis kommen und dort in der Praxis die Themen kennengelernt haben, dann geht es darum, das Wissen zu vernetzen. Also es geht nicht um kognitive Aspekte, sondern es geht darum, das Ganze wirklich mit Herz, mit Bauch zu spüren, zu fühlen, zu verinnerlichen. Und das ist die Methode einfach genial.
Okay. Und wie gesagt, wir kommen ja gleich noch ein bisschen zu den Dimensionen und zu den Elementen, die man dann quasi da vernetzen kann. Ja, heißt aber auch, wenn ich jetzt gar kein Grundverständnis habe vom Wirtschaften, dann wird es irgendwann zu kompliziert, ne? Und dann irgendwann auch zu komplex, ne? Weil da viele Entscheidungen zu treffen sind, viele Dinge einzustellen sind, viele Dinge auch im Blick zu behalten sind, die dann eher zu Frustration dann vielleicht führen können. Ne?
Also ja und nein.
Okay.
Also, Entschuldigung.
Ja, gerne zu beidem. Also nein, warum?
Also wir haben drei verschiedene Kompetenzstufen.
Ja.
Und wenn wir das nur in der ersten Kompetenzstufe spielen, dann sind es nicht so wahnsinnig viele Entscheidungen, die man treffen muss. Und wir spielen sehr oft auch mit Technikern und Technikerinnen, weil ich selber komme eigentlich aus der Produktionstechnik und ich habe ehrlich gesagt von BWL und VWL gar nicht so viel Ahnung. Und manchmal, wenn wir dann zusammen in der Spielleitergruppe spielen, dann denke ich mir immer, das verstehe ich betriebswirtschaftlich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Aber meine Zielgruppe, mit denen ich vor allem auch spiele, sind dann auch wieder Techniker. Man muss also nicht BWL studiert haben, um das spielen zu können, sondern man muss schon im Alltag ein bisschen Berührungspunkte dazu haben. Also zum Beispiel, dass man in einem produzierenden Betrieb arbeitet oder dass man halt irgendwas mit Wirtschaften zu tun hat.
Okay, aber ihr würdet das jetzt nicht, sagen wir mal, in der Schule oder so spielen wollen?
Doch
schon, ja, okay.
Ja, also wir haben viele Weiterbildungsinstitutionen, die uns in den Lehrgängen eingebunden haben.
Okay, aber ich würde es mal auf den Kopf drehen. Wenn ihr jetzt feststellt, ihr macht ja bestimmt eine Bestandsaufnahme, dazu kommen wir dann gleich, was ihr alles vorbereiten müsst, vielleicht können wir die Frage auch damit irgendwie gleich mit einweben. Ne? Würdet ihr dann schon sagen, okay, das ist jetzt eben diese Kompetenzstufe 1, 2 und 3, ja, oder sagt ihr auch, um Kompetenzstufe 2 zu erreichen, müssen wir noch ein bisschen Input liefern zum Thema, ich sag jetzt mal, Produktionsstätten, Lager, Laufzeiten. Also gibt's auch kleine Input-Momente? Und vielleicht stelle ich die Frage an mich selbst ein bisschen zurück. Was müsst ihr denn vorbereiten? Also ihr bekommt jetzt einen Anruf, ihr wollt das vielleicht noch vor Weihnachten jetzt einmal durchführen. Wie stelle ich mir das vor? Wie kriegt ihr da ein Gefühl dafür, wie viel Vorwissen da ist? Was müsst ihr vorbereiten und natürlich auch dann technisch vorbereiten, wenn wir jetzt hier digital simulieren oder sogar weltweit verteilt sind?
Jetzt sind einige Fragen gleichzeitig. Die Vorbereitung hängt primär mal vom Publikum ab. Ist es ein Auftrag, den wir von einer Firma kriegen, ein firmeninternes Seminar durchzuführen, oder geht es um eine Schule? Bei einer Schule ist es ziemlich einfach, weil da können wir einen Lernplan anschauen, einen Lehrplan anschauen und da sehen wir, was haben die schon mitgekriegt im Bereich Unternehmensführung, Bilanzanalyse, Volkswirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen grundsätzlich, und dann können wir uns darauf einstellen. Und da ja die Simulation wirklich einfach beginnt, also die Schwierigkeitsstufe für eins, da braucht es keine wahnsinnigen Kenntnisse. Die spielen wir übrigens auch durch mit Leuten, die sehr viel mitbringen an betriebswirtschaftlichen Vorkenntnissen. Da geht es ums Warmlaufen. So Warmlaufen, Technik kennenlernen, Simulation kennenlernen, das sind einige, sind dann vielleicht am Anfang theoretisch eher unterfordert. Und wir holen die dann erst ab Schwierigkeitsstufe 2 ab. Aber die haben trotz allem, weil sie ein Konkurrenzmodell ist, die haben dann alle auch schon Spaß am Spielen und wollen Absatz, die wollen Marktanteile gewinnen, mehr Gewinne machen als die anderen und so weiter. Zum Thema Techniken noch schnell, was Stephanie vorher erwähnt hat. Ich habe die Simulation mit Techniken an sich aufgebaut. Also die ersten Seminare habe ich durchgeführt mit Ingenieurinnen und Ingenieuren, die ein betriebswirtschaftliches Nachdiplomstudium gemacht haben. Mhm. Und ich liebe dieses Publikum, weil die sind sich gewohnt über ihre Aus- und Weiterbildung, dass sie auch mal Fehler machen können. Im Gegensatz zu Betriebswirtschaftern, die möchten gerne immer alles von Anfang an richtig machen. Und in der Simulation erleben wir eine Fehlerkultur. Das heißt, über Fehler lernen wir. Und wenn die Leute entsprechend gebrieft werden, so vorbereitet werden, hey, habt den Mut, auch mal was falsch zu machen. Habt den Mut, ein Startup zu übernehmen und ihr müsst mir das Geld am Ende der Simulation nicht abgeben. Leider kriegt ihr das Ganze auch nicht, weil ihr gewonnen habt. Aber es geht darum zu erleben. Es ist ein Erlebnispark.
Ja, okay, ja, super. Und ich glaube, du sprichst das Wichtiges an, würde sagen, nicht nur für Planspiele, sondern überhaupt für spielerische Interventionen, Aktivitäten, den Begriff Lernspiele mag, genau, da kann man auch sagen, aber die sind ja in sich ein geschützter Raum, ne, um Fehler zu machen oder zumindest mal eine Einladung, ne, so dieser Magic Circle, den man dann aufmacht, genau, wo man dann mal scheitern darf, ne, und das auch mit, oder auch experimentieren darf, geht ja nicht nur um Scheitern, sondern auch mal ausprobieren und gucken, was passiert. Ne. Okay, also habe ich verstanden, technisch, das heißt, die Teilnehmenden sind jetzt auch irgendwie mit so einer Videokonferenz zusammengeschaltet und loggen sich dann alle gemeinsam bei euch auf der Plattform ein.
Genau, also wir arbeiten am liebsten über Zoom, weil wir mit den Breakout Rooms zum Beispiel, also wir müssen einfach die vier Gruppen, wir haben ja vier Firmen eigentlich, wo wir gegeneinander antreten, und wir müssen die in den Umsetzungsphasen müssen wir die voneinander trennen. Und das macht natürlich dann online, macht das halt schon gleich viel mehr. Also ich finde sogar viel mehr Spaß, weil offline ist das, wenn man das offline durchführt, es ist auch möglich, und ich meine, früher haben wir das immer offline gemacht, aber wir haben halt jetzt auch gemerkt, was für ein enormer Vorteil das für die Spielleitenden ist, für die Visim Master, weil die können eigentlich wirklich 1:1 bei allen dabei sein und müssen nur einen Klick machen, dass die in der Gruppe drin sitzen. Und wenn man das aber im Schulhaus macht zum Beispiel, und dann muss ein Stock hochlaufen und ein Stock runterlaufen, da kommst du aus dem Laufen nicht mehr raus. Und nicht nur das, es geht halt auch viel Zeit dann dabei verloren, und man weiß auch nie genau, die Gruppen können einen ja nicht rufen, oder? Hm. Und im Breakout-Room können die dich einfach rufen. Und zur Vorbereitung, wo wir jetzt vielleicht vorher ein bisschen abgeschweift sind, zur Vorbereitung müssen die ein Video ansehen, nämlich das, was du auch angesehen hast. Und dann liegt es wirklich auch am Visim Master oder auch an der Aufgabenstellung, was man erreichen möchte. Also wir stellen zum Beispiel den Spielleitenden stellen wir verschiedene Vorlagen, zum Beispiel MyRobots, zur Verfügung, wo man einfach verschiedene Themen vertiefen kann. Wenn es jetzt zum Beispiel eher um Richtung irgendwas Finanz- und Kostenrechnung geht, dann geht es vielleicht eher vertieft um Bilanzen, aber wir können genauso auch über strategische Ausrichtungen von Unternehmen reden. Und wir könnten im Prinzip sogar über Gruppendynamik und alles Mögliche unseren Fokus drauflegen. Und da spezifisch gibt es dann halt auch die Unterlagen dazu.
Okay, verstehe. Ich habe ein paar Sachen rausgehört. Also, vier Gruppen. Wie viele Teilnehmende braucht ihr denn minimal? So, oder minimal und maximal, so dass es Spaß macht, dass da ein Flow aufkommt, die Dynamik auch erlebbar wird.
Wir untereinander, wir Spielleitenden spielen zum Teil einfach jeder eine eigene Firma. Oder, wenn wir sehr wenig sind, auch mal zwei Firmen. Das kann auch Spaß machen, aber für jetzt für Gruppen, am besten wäre es halt schon, wenn ungefähr 3 bis 5 Personen pro Gruppe sind. Und mehr als 5 macht dann wieder weniger Sinn, weil dann gibt es immer die, wo dann halt eher weniger machen. Okay. Die haben dann auch weniger Spaß, weil sie sich weniger einbringen.
Ja, da wird es dann eher so ein passives Erlebnis dann, ne, wenn man dann den anderen zuguckt oder zuhört, ne, was sie da so entdecken. Zu dem, was die Teilnehmenden dann sehen, dann gleich noch mehr. Ich habe auch verstanden, es gibt einen Visim Master. Das heißt, es ist eine, teilweise auch manchmal zwei Personen, die moderieren und auch den Input gestalten. Was ist die Aufgabe von dem Visim Master?
Also der Visim Master, das ist der oder die Spielleitende. Und seine Aufgabe ist es, zuerst schon mal alles aufzusetzen. Also der muss das Spiel aufsetzen, der muss die Einladungen an seine Teilnehmenden verschicken. Wir arbeiten da vor allem über Vorlagen. Also so, dass wenn jetzt jemand als Visim Master nicht so wahnsinnig viele Spiele pro Jahr hat, dann muss der nicht jedes Mal von Neuem wieder überlegen, sondern der kann einfach die Vorlage nehmen. Und dann muss er halt zielgruppenspezifisch vorbereiten, wobei wir inzwischen eben so viel Material haben, dass man eigentlich, wenn es zum Beispiel mal eine Weiterbildungsinstitution oder so vielleicht gebrandete Unterlagen haben will, dann muss man halt das noch machen. Aber es ist ganz viel einfach nur zusammennehmen, weil ganz viel schon da ist. Und die Aufgabe dann während des Spiels ist es halt, die Spielenden da durchzuführen und sie dann auch entsprechend zu coachen. Also wichtig ist, dass man sie eben auch Fehler machen lässt. Also wir wollen eigentlich keine Visim-Master haben, die dann zu früh auch eingreifen. Also wir möchten auch wirklich, dass da Fehler passieren und dass die dann aber auch reflektiert werden. Und diese Reflexionsgestaltung, die kann man auch auf ganz verschiedene Arten machen, aber ich glaube, da kommen wir später noch dazu.
Absolut, absolut. Wenn wir so ein bisschen den Spieleflow haben und dann auch gucken, ne, wie Thomas so sagte, ne, dass es eben nicht darum geht, dass man dann frustriert, ja, in den, geht ja noch um Geschäftsjahre und Firmenaufbau, da könnt ihr gleich ein bisschen zu der Story auch was erzählen, sodass die Teilnehmenden auch diesen Fehler oder das, was da passiert, muss ja nicht immer nur ein Fehler sein, das vielleicht auch eine ungünstige Entscheidung, eben als Lernmoment, ja, wahrnehmen können und dann beim nächsten Mal oder dann in der nächsten Periode ausprobieren können, was sie da mitnehmen. Ne? Okay, also habe ich verstanden. Das Spiel ist aufgesetzt, alle sind eingeladen. Ihr habt die Lernziele, die Themen, die vertieft wurden, gebrandete Unterlagen sind sogar an die Teilnehmenden verschickt. Und 4 Gruppen, 3 bis 5 Personen. Okay, die Teilnehmer haben dieses Video gesehen. Nach der Begrüßung, sie loggen sich ein, da ist dann ein bisschen auch erklärt, was man da so sieht. Vielleicht könnt ihr uns so ein bisschen mal in diesen Spiele beginnen, so vielleicht so diese ersten beiden Runden, wenn ich das so sagen darf, so mitnehmen, wie die Teilnehmenden Informationen entdecken, ja vielleicht suchen müssen, was ihr so häufig erlebt, wie die Teilnehmenden damit mit dann umgehen. Und dann können wir mal ein bisschen gucken, was da für ja, Szenarien dann entstehen. Also wie geht's los und ja, was sind so für euch so besondere Momente, gerade in diesem Startprozess, in diesem Onboarding, und ins Tun kommen.
Darf ich schnell das weiter ausholen? Es gibt 3 unterschiedliche Typen, die wir anbieten. Okay. Das ist das einerseits das Visim One. Das ist so einsetzbar für kurze Events, so 4 bis 6 Stunden. Dann gibt es das Visim Startup. Das ist unser Standardprodukt. Und dann gibt es noch Visim Turnaround. Und entsprechend, deshalb hole ich auch da aus, ist das Briefing etwas unterschiedlich und ist die Startvoraussetzung etwas unterschiedlich. Bei Visim Startup beginnen wir auf der grünen Wiese mit einem Startkapital von 500.000 Franken, Euro oder was es auch immer sind. Und bei den anderen Modellen übernehmen wir ein existierendes Unternehmen. Bei Visim One lassen wir einen Onkel sterben und die Familie macht sich dann Gedanken, das Unternehmen weiterzuführen und die Teams führen dann das entsprechend weiter. Das ist etwas einfacher, weil da bereits erst Entscheidungen vorliegen und man kann ein bestehendes Unternehmen weiterführen. Und bei Visim Turnaround übernehmen die Teams ein Unternehmen mit schwacher Eigenkapitalbasis, mit schlechter Positionierung im Markt, mit Überkapazitäten, zu viel Mitarbeitern, knapper Liquidität und müssen dann das Unternehmen da irgendwie aus dem Dreck rausziehen.
Okay, verstehe. Und Also nach dieser Eingangsstory, ich verlinke das gerne auch das Video in den Shownotes, aber man ist dann quasi in diesem Büro, ne? Im Geschäftsleiterbüro, ist das so?
Genau, also das Büro im Video ist noch das alte Büro und Tommy wird jetzt gleich was dazu sagen. Also nein, wo ich zu Visium gekommen bin, habe ich ein neues Büro gemacht. Und dann haben wir lange Diskussionen gehabt, ob jetzt das alte Retro-Büro oder das moderne Büro besser ist. Wir haben beide. Also wir haben auch beide drinnen. Und wir lassen auch beide drinnen, weil es ist auch wirklich 50-50, was den Leuten besser gefällt. Ich finde, ehrlich gesagt, so die ersten zwei Spielrunden, die sind immer ein bisschen zäh. Also die gefallen mir dann auch gar nicht so und da können wir auch nicht über Flow reden, weil es ist halt wirklich mechanisches Eintippen oder auch mal nachdenken und dann muss man zum Teil im Video dann nochmal nachschauen und die Teilnehmenden sind halt eher gestresst und nicht so, es kommt also nicht so wahnsinnig viel Freude auf, aber wenn dann die ersten zwei Runden mal vorbei sind und man nicht mal jede Zahl einzeln nachschauen muss, macht es halt dann gleich viel mehr Spaß. Also wir machen das auch oft so, dass wir am Anfang einfach das als Proberunde laufen lassen.
Okay.
Damit man sich sicher sein kann, dass man eigentlich seinen Spielerfolg gerade nicht verhaut.
Ja. Okay. Also weil ich habe gesehen, es gibt ja dann viel zu entdecken, ne? Da gibt's eine Zeitung, da sind dann Marktdaten drin, dann gibt's natürlich auch die unternehmensinternen Daten von Lager und natürlich den ganzen Finanzwerten. Dann gibt's allerdings auch, habe ich gesehen, verschiedene Voraussetzungen, also was ich wann produzieren kann. Da gibt's auch nochmal Abhängigkeiten mit den Teilen. Kann ich mir schon vorstellen, dass die Teilnehmenden sich da vielleicht erstmal auch finden müssen, das dann auch wirklich selber mal anwenden müssen. Aber auch vielleicht passiert das schon, dass so ein bisschen Rollen verteilt werden. Also man sagt, ach Mensch, Gurka, du guckst immer, dass du das Auge auf dem Markt hast und den Zahlen und du gibst halt alles ein, ne, und guckst, dass das alles Sinn macht. Ja, dann gibt's ja noch ganz viele Tipps und kleine Daumenwerte, habe ich gesehen, an der einen oder anderen Stelle versteckt, sodass die Teilnehmenden da ja einfach gut zielführend und zügig wahrscheinlich dann auch ihre Entscheidungen und Diskussionen dann halten können.
Genau, also es gibt entweder von selber zum Teil in den Gruppen diese Rollenzuweisungen oder man kann ihnen auch die Aufgabe geben, dass sie Rollen zuweisen müssen.
Okay.
Es kommt halt auch immer drauf an, wie weit diese Gruppen im Thema Gruppendynamik und so sind. Oder auch wie viel Zeit, das man hat. Wenn man wenig Zeit zum Spielen hat, dann kann man vielleicht sagen, hey, mach das und das und das, damit es einfach schneller geht. Also manche machen dann noch ganze Excel-Sheets. Und das kann man auch, also wir haben einen Excel-Sheet sogar, also wir könnten das auch zur Verfügung stellen, aber ganz oft möchten wir auch, dass die Teilnehmenden das selber machen. Mhm. Weil wir können dann ganz viele verschiedene Kompetenzen auch trainieren.
Okay, spannend. Also ich sag mal, das muss ich jetzt als Visium-Master alles im Blick haben. Ne? Muss ich gucken, wie gehen die vor, welche Fragen kommen auf. Klar, ich habe verstanden, einiges wird dann mit Sicherheit, wenn die Kleingruppe mich gerufen hat, einfach in der Kleingruppe besprochen. Vielleicht will ich das dann nochmal in der Großgruppe spiegeln. Anderes gebe ich so ein bisschen als Briefing rein und nochmal so als Tipp. Lasst uns doch mal wirklich so sagen, okay, zwei Runden sind gelaufen. Ach komm. 3-4 Runden sind gelaufen. Die Teilnehmenden sind jetzt wirklich fit mit der Bedienung, sage ich mal. Die wissen ungefähr, ne, wo sie klicken, was sie machen. Wie entstehen da jetzt so, ja, nicht nur die Momente, wo ich sage, oh, ich will jetzt mehr Umsatz und mehr Marktanteile, so wie entstehen so Flow-Momente, wo die Teilnehmenden, Thomas, du hast es vorhin so schön gesagt, ne, anfangen jetzt dieses vielleicht Einzelwissen, diese Begriffe, diese Informations Stücke wirklich zu vernetzen. Also wo ihr als Visiemaster, als Spielleitende auch sagt, genau das ist das, was ich eigentlich sehen will, das, was ich erleben will, das, was ich so elizitieren oder herausarbeiten will, dass sie teilen, dass sie wirklich sagen kann, oh, jetzt ist Wissen vernetzt worden. Wie fühlt sich das dann an? Was beobachtet ihr? Was passiert dann in diesen vier Gruppenräumen?
Also wie sie im Trainer, Master, wie man es immer nennen möchte, ist es unsere Aufgabe zu realisieren, wie weit verstehen die Teilnehmenden, was überhaupt abläuft. Und wir werden wir fokussieren sie darauf, dass sie erkennen, wir sind vielleicht in dem Punkt nicht so gut, wir sind aber in dem Punkt besser als andere. Und da kannst du das so kleine Inputs streuen. Hey, habt ihr gesehen, Team Alpha, ihr habt den höchsten Marktwert erzielt, Team ist aber im Umsatz stärker. Die haben zwar wären erfolgreich im Absatz, aber die haben zu wenig eingekauft. Und dann beginnen sie aufeinander gegenseitig zu schauen. Und man kann ja nicht alle Fehler selbst machen im Leben, sondern man freut sich dann oft auch über die Fehler, die andere machen. Und das darf in der Simulation sein. In der Simulation geht es nicht nur darum, dass wir alle nur lieb und nett miteinander sind, sondern es geht wirklich auch darum, dass man halt den anderen mal im Chat, also das, je nachdem, ist es ein Präsenzseminar oder nicht, dass man denen mal schreibt, hey, wir kaufen euch, wir sind besser als ihr. Dann ist es aber wiederum die Aufgabe des Trends, einzuwirken und sagen, hey, weshalb seid ihr besser? Ah, okay, dann schauen wir doch mal die Bilanzen an. Und dann kommt das Unangenehme, Mühsame vielleicht, hey, wir müssen Bilanzen lesen. Und dann lernen sie plötzlich, hey, da steht ja genau das drin, was wir fühlen. Wir haben das Gefühl, wir sind vielleicht besser als jemand anders. Und das wird in den Bilanzen Gewinn- und Verlustrechnungen auch entsprechend dargestellt. Und das Lernen über den Bauch und das Spüren, dass das, was man so theoretisch mühsam büffeln musste, dass man das hier einfach anwenden kann und das macht sogar Spaß. Ich sage jeweils zu Beginn meiner Seminare, ihr werdet 100 bis 200 Bilanzen lesen. Dann hat schon jemand aufgesteckt und gesagt, darf ich nach Hause gehen? Ja. Aber am Ende hat mich genau die gleiche Person hat mir dann gesagt, hey, ich habe wirklich 100 oder 200 Bilanzen gelesen und jetzt verstehe ich es endlich. Das macht ja Spaß, das zu verstehen.
Ja, spannend. Und ich Thomas, ich denke, es könnte genau umgekehrt sein, ne? Dass ich sage, oh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, ne? Ich kann vielleicht gar noch gar kein Gefühl entwickeln. Ja, sehe dann die Zahlen, bekomme das Debriefing, vergleiche mich mit anderen Gruppen und dann nach und nach, ja, kann ich vielleicht auch mehr Selbstwirksamkeit erleben, ja, oder eben auch sicherer werden, ne? Und sagen, ja, Mensch, das war wirklich eine gute Entscheidung, ne? Da können wir uns auch selber mal auf die Schulter klopfen, ne? Aber jetzt die Teilnehmenden geben das ja ein. Vielleicht damit die Hörenden das so nochmal ein bisschen rekapitulieren können. Also, die Bedienung, Haken dran. Briefing, Haken dran. Ja, wir wissen, es geht um Unternehmen. Du hast jetzt nur nebenbei gesagt, Alpha, Beta, Gamma. Man darf sich aber auch so ein bisschen noch die Firmennamen auch selber geben, ne? Dann ist es noch ein bisschen, wenn man Ownership noch ein bisschen hat, Neudeutsch. Ne? Okay, und dann gibt es eine Phase, wo ich Informationen konsumiere, ja, lese über mein Unternehmen, aber auch über den Markt, Marktanteile. Ja, dann gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Ne, wann steht welches Produkt zur Verfügung? Wie lange dauert es, um Produktionskapazitäten aufzubauen? Und, ja. So, und was machen die Teilnehmenden jetzt ganz konkret mit dieser Information? Also sie sind jetzt hier in ihrem Breakout-Raum. Wie lange haben die Zeit, ihre Eingaben zu machen im System?
Das Schöne bei Simulationen ist, sie müssen das, was du als Visiting Master ihnen mündlich mitgeteilt hast oder was sie sich über Videotutorials angeschaut haben, das müssen sie direkt umsetzen. Mhm. Das heißt, wenn ein Team mit vielleicht durchschnittlich vier Teilnehmenden daran arbeiten, dann haben die wahrscheinlich nicht alle gleich viel mitbekommen, sei es von meinem Vortrag, von unseren Vorträgen, sei es über das Videotutorial, aber gemeinsam arbeiten die sich dann durch, die bestimmen dann einen Preis. Jemand hat gehört im Videotutorial, die Preiserwartung liegt dort und dort. Mhm. Und jemand hat die Zeitung gelesen und hat gesagt, wir sind in Relation zur Konkurrenz, sind wir etwas zu hoch oder zu tief. Und diese Interaktionen, die führen dann gemeinsam dazu, dass sie das Wissen untereinander austauschen. Und das ist für mich das mit Abstand Wichtigste in Simulation, dass verschiedene Kenntnisse über die Simulation oder vor allem, dass sie aus ihrer Aus- und Weiterbildung und praktischen Erfahrung, dass sie Erfahrungen einbringen und dann so gemeinsam die Entscheidungen fällen. Und das, wenn man das beobachten darf, ist sensationell, was da abläuft in den Teams. wirklich macht Spaß.
Und das machen die dann in mehreren Runden, ne? Also ich konsumiere oder so, lese oder interpretiere auch die Informationen, dann wird ja diskutiert wahrscheinlich erstmal in der Teamrunde und dann muss man eine Entscheidung treffen, ja? Also wie lange hat man ungefähr Zeit für diese, ist es sehr variabel, für diese, für den Konsum, Diskussion und Entscheidung und dann auch die Eingabe, bis, weil die wollen ja einige Quartale, einige Geschäftsjahre wollen ja gespielt werden, ne?
Die haben normalerweise ungefähr so 30 Minuten Zeit, um einen Entscheid zu fällen. Das hängt natürlich auch wiederum etwas ab von der Schwierigkeitsstufe. Sind die auf Level 1, 2 oder 3? Mhm. Und dann der große Unterschied von Visim zu beinahe allen anderen Unternehmenssimulationen ist, dass wir nicht nur die strategischen Entscheidungen kennen, sondern dass wir diese Entscheide auch operativ umsetzen müssen. Das heißt, die planen Jahresentscheide und werden dann später diese Entscheide über 4 Quartale hinweg umsetzen müssen oder dürfen und sehen dann, wie sich das Jahr langsam ergibt. Mhm. Ich wollte wirklich Licht in diese Blackbox bringen. Ich habe mit vielen Simulationen gearbeitet, bei denen hat es Klick gemacht und das Jahr war vorbei. Und ich habe mir gesagt, nein, ich möchte denen aufzeigen, wie sich das Jahr langsam entwickelt. Und ihr könnt auch aus operativer Sicht noch einwirken.
Mhm, genau, also so für nochmal die Hörenden, also ja, es gibt natürlich Entscheidungen, die, ich glaube, am Anfang habe ich auch verstanden, ne? Dann ist die Laufzeit erstmal ein Jahr, dann geht's aber runter auf Quartalsgröße und dann kann ich da nochmal also manipulieren, ne? Den Preis, natürlich kann man jetzt nicht einfach mal so die Fabrik von Quartal 1 auf Quartal 2 verdoppeln, also die Produktionskapazität, das geht wiederum nicht. Also da gibt's dann auch Laufzeiten, aber ich habe auch verstanden, es geht ja von der Geschichte her um ja Firewalls und Taiwan etc., ne? Auch die Ware hat eine Laufzeit, wenn ich die bestelle, ne, bis die dann hier in der Schweiz dann ankommt. Ja, also das heißt, da muss ich auch ein bisschen vorplanen. Oh, da habe ich mir schon gedacht, oh, da wird es doch bestimmt die eine oder andere Gruppe geben, die dann vergisst zu bestellen oder vielleicht nur die eine Komponente bestellt und dann ja, muss man doch wieder ja vielleicht sogar 3-4 Quartale warten, weil das Gehäuse irgendwie fehlt. Und dann geht es aber wirklich runter bis ich muss Personen einstellen, ja, sonst kann ich diese Produktionskapazität gar nicht abrufen. Ich muss die Personen schulen, ich muss Verkaufspersonal schulen. Ich muss, also da gibt es wirklich ganz viele, ja, ich will nicht sagen kleinteilige ja, Entscheidungen zu treffen, die dann eben den Einfluss haben auf das Geschäftsjahr. Ne? So ist es doch dann gedacht. Ne?
Genau, und es geht also zum Beispiel auch darum, dass wenn man eine Person einstellt, dann ist die nicht sofort verfügbar. Oder man kann auch jemanden nicht einfach von heute auf morgen rausschmeißen. Das geht also, man muss einfach beim Planen schon überlegen, zum Beispiel auf strategischer Ebene überlegen, wie viele Mitarbeitenden werden wir wohl brauchen. Wir können dann zwar schon unterm Jahr noch welche einstellen oder welche entlassen, aber das kommt dann erstens teurer. Und die sind nicht von heute auf morgen verfügbar, sondern die sind dann erst im nächsten oder übernächsten Quartal wirklich da und haben dann auch eine Auswirkung. Also so wie im echten Leben auch, dass wenn man einen neuen Mitarbeitenden muss man zersuchen, dann muss man ihn anlernen und das geht nicht von heute auf morgen.
Okay. Und ich habe verstanden, wenn man ganz viel schlechte Entscheidungen trifft, also zumindest mal ungünstige, die einfach Liquidität kosten beispielsweise, dann muss ich mir irgendwie ganz teuer Geld leihen. Und dann wird es ja auch immer teurer und dann ist die Abwärtsspirale eigentlich gar nicht mehr abzuwenden. Aber Achtung, der Visim Master, kann er oder sie magisch eingreifen ins Geschehen? Also wenn ihr jetzt feststellt, da sind 4 Teams und da sind 2, wir machen das sehr gut, ne? Ich bleibe in deiner Metapher, ne? Die vernetzen das Wissen gut, die fragen vielleicht auch nach, ne? Die diskutieren sehr produktiv, da hat auch jemand mal zum Flipchart gegriffen oder aufs Whiteboard was geschrieben oder mal eine Excel-Tabelle aufgemacht, also da kann man ja einiges machen. Und da gibt es aber vielleicht jetzt 2 Gruppen, da wisst ihr eigentlich schon, das wird schwer, die werden so, die vergessen Dinge oder treffen einfach ungünstige Entscheidungen. Kann man da eingreifen, also ins System? Und was macht ihr dann mit den Inputs? Also werden nach der Eingabe alle zusammengetrommelt und dann debrieft ihr eine halbe Stunde nochmal? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also es ist so ein bisschen Grad. Wir wir lassen die schon Fehler machen, aber wenn wir dann sehen, dass die zum Beispiel ziemlich am Spielanfang schon pleite gehen, dann greifen wir ein. Okay. Weil dann ist es ja kein Spaß, wenn die die ganze Zeit nur noch zuschauen müssen. Und aber es gibt dann nach jeder Eingabe gibt es sowas wie ein Debriefing, ja, wo man das dann auch anspricht. Oder dass man halt dann direkt auch in die Gruppen reingeht und sagt, hey, stopp, was ihr da macht, ist das kostet euch im Prinzip, das kostet das Spiel oder was auch immer. Ja.
Und also können dann die Spielleiterin oder der Spielleiter kann da mal eingreifen? Oder wie handhabt ihr das? Also, dass man dann sagt, okay, hier die Zahl, wollt ihr die nochmal korrigieren? Ne?
Ja, das war ja, ich bin im Frühjahr 2017, habe ich mich eine gute Woche nach Elba verkrochen und habe das neue Modell entwickelt, die heute, die Webversion, und realisiere an sich erst jetzt über die Seminare, was ich da geschaffen habe. Auch im Zusammenhang mit der Pandemie habe ich wirklich die besten Voraussetzungen geschaffen, dass ich als, wie Sie im Master jede Zeit sehe, was machen die einzelnen Teams. Und früher hieß das, dass ich Turnschuhe angezogen habe und mich bewegt habe über alle Räume und dann gehofft habe, dass mir die Teams irgendwas zeigen. Und heute sehe ich das über meinen Bildschirm und ich bin permanent informiert, wo läuft vielleicht was schief. Mhm. Und dann gibt's, was du erwähnt hast, es gibt meistens pro Seminar vielleicht ein Team, das etwas nicht ganz so gut verstanden hat oder etwas ausprobiert hat, das nicht wirklich funktioniert. Und dann ist man, wie es im Master gefordert, dass man halt denen etwas unter die Arme greift und ihnen sagt, hey, wenn ihr in die Richtung geht, das wird nicht funktionieren. Wenn ihr den Preis von heute auf morgen verdreifacht, dann stellt euch das mal vor in der Praxis, da geht ihr wahrscheinlich unter. Und dann gibt's dann vielleicht doch mal ein Unternehmen, das geht wirklich beinahe pleite, und dann gibt's dann noch so eine Möglichkeit, auch dich der Spielleitung, dass man da etwas nachschießen kann. Aber das ist wirklich Worst Case. Okay. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, nach jeder Runde nehmen wir dann die Leute zusammen. Da gibt's dann wir können erst weiterfahren, wenn sämtliche Teams die Entscheidung abgegeben haben, gesendet haben. Und dann diskutieren wir die Ergebnisse miteinander und schauen auch, dann gibt es auch Feedback über den Prozess, wie die einzelnen Teams gearbeitet haben. Wir schauen uns die Ergebnisse an. Und das dauert aber nicht eine halbe Stunde. Ich bin kein Freund von ewigen Vorträgen. Wir hatten schon Busy Master, die haben sich aus meiner Sicht dann zu intensiv eingebracht. Die Teilnehmenden, die wollen simulieren, die wollen spielen, die wollen, dass es weitergeht und nicht stundenlang zuhören, was der Busy Master sich einbringt. Also es ist auch eine gewisse Kunst, sich so einzubringen, dass sich die Leute nicht alleine fühlen, aber man soll sie auch wieder machen lassen, selbstständig, damit sie im Team ihren Spaß haben und auch mal einen Spruch machen dürfen, der vielleicht der Visi Master nicht hören sollte.
Na klar. Okay, verstehe. Ja, und dann werden einige Runden gespielt. Ich habe jetzt nochmal die Frage, du hattest vorhin gesagt, Visi One, so 4 bis 6 Stunden. Wie lange kann man Visi Startup und Visi Turnaround spielen? Was ist da so ein guter Zeitkorridor?
Optimale Seminarlängen sind, also wie sie im Startup und Turnaround, habe ich einen Kunden, der lässt mich zweimal antreten mit der Unternehmenssimulation. Das ist beim ersten Durchgang machen wir wie sie im Startup, das dauert 2 Tage, und beim zweiten Durchgang bringen die Leute ja das Wissen bereits mit, und dann machen wir noch wie sie im Turnaround, und das dauert dann noch etwa 1,5 Tage.
Okay.
Wie sie im lässt sich grundsätzlich spielen von 4-6 Stunden bis 5 Tage. Wir hatten schon 5-Tage-Seminare.
Okay. So, und jetzt sind die, sagen wir mal, 2-2,5 Tage vorbei. Viel erlebt, viel gesprochen, viel gekämpft vielleicht auch. Ne? Viel verloren, viel gewonnen. Die Zahlen sprechen ja dann quasi Bände. Ja, vielleicht gar nicht jetzt so sehr das Inhaltliche. Ne? Ich habe verstanden, BWL, VWL-Wissen, strategische Entscheidungen, operative Entscheidungen, wie das vernetzt ist. Was sind denn so, ja, vielleicht Dinge, die euch auch immer wieder überraschen. Was sind denn so Dinge, die die Teilnehmenden für sich reflektieren, wie Du hattest es vorhin schon gesagt, ne? Zu gucken, dass das Wissen vernetzt wird. Wie stellt ihr das denn dann, ja, wie attestiert ihr das oder wie attestieren sich das die Teilnehmenden dann selbst, dass sie nicht nur sagen, oh, hat Spaß gemacht und wir haben gewonnen oder wir haben vielleicht verloren, aber trotzdem was gelernt, sondern dass sie auch wirklich sagt, ja, da kann ich jetzt sagen, das Ziel ist erreicht.
Also da gibt es verschiedene Ansätze und ich weiß, dass der Tommy und ich da auch nicht immer die gleiche Meinung haben. Also ich muss sagen, ich habe gute Erfahrungen und ich habe auch Visi Master, wo gute Erfahrungen haben, wo wirklich so ein schriftliches Feedback im Prinzip machen müssen. Okay. Da haben wir eine Vorlage auch, kann man benutzen oder nicht, wie halt Teilnehmende dann ihr Spiel reflektieren. Das ist halt zum Teil ist es recht technisch, also halt sie müssen dokumentieren, wie sie wann welche Entscheidung getroffen haben und warum. Mhm. Und ja, kann sein, dass es den Flow manchmal ein bisschen abwirkt. Aber wenn man jetzt eine Vierergruppe hat zum Beispiel, dann kann man einen einfach wirklich Dokumentation machen lassen. Und da finde ich, müssen sie dann halt auch nachher nochmal drüber nachdenken. Weil die Dokumentation, sie sammeln ja alles während dem Spiel, aber sie müssen ja zum Beispiel, dass das halt halbwegs gut aussieht und das Format und alles müssen sie ja nachher nochmal machen und sie müssen sich also nachher nochmal darum kümmern und sie müssen nachher noch eine Gesamtreflexion schreiben. Aber wir machen das im Fall nicht in jedem Spiel. Also man hat auch die Möglichkeit, dass man dann halt einfach nur mündlich oder über irgendeine Vorlage auf dem Miroboard oder so reflektiert.
Und damit habt ihr ja ganz viele Wiederholungen ja dann auch drin, ne? Also ich komme mit dem Vorwissen, das habe ich vielleicht ein, zweimal gehört, gesehen, erlebt. Dann erlebe ich die Simulation, ne? Meine Kollegen und Kolleginnen erlebe ich, ich diskutiere. Dann gibt es kleinere Debriefings bzw. Auswertungen der Ergebnisse. Und dann nochmal diese Meta-Reflexion, wie der Prozess lief. Klar, das bringt mich immer ein bisschen raus, ne? Weil ich ja dann von außen nochmal drauf schauen muss, was machen wir da eigentlich. Aber das wäre auch noch, und dann nochmal eben dieser Abschluss dann. Okay, spannend. Und welche Alternative gibt es, Stefanie? Du hattest doch gesagt, also ihr macht das manchmal unterschiedlich, also einmal schriftlich, verschriftlichen, vielleicht sogar jemandem die Rolle geben zu beobachten. Thomas, wie ist dein Lieblingsabschluss des Trainings oder der Simulation?
Wie Stefanie erwähnt hat, wir sind jetzt da nicht in ganz gleicher Meinung, aber deshalb komme ich auch weiter. Ich finde das cool mit Stefanie. Es gibt Alternativen zu diesen schriftlichen Übungen. Es gibt beispielsweise die Form der Bilanzpressekonferenz. Mhm. Das heißt, die Leute, die müssen sich genau gleich, ob sie es schriftlich machen oder mündlich, müssen sich vertiefen mit ihren Werten, mit ihrer Strategie und auseinandersetzen und dürfen dann das präsentieren vor dem Publikum. Und die anderen Teilnehmer, die sind dann halt auch Journalistinnen und Journalisten, mhm, und dürfen die eine oder andere auch unangenehme Frage stellen. Und ich liebe diese Interaktionen und unter den Teilnehmern versucht mich dann, natürlich kenne ich alle gemeinen Fragen, aber ich lasse dann auch gerne die anderen Teilnehmer mal eine Frage stellen. Und das bedingt dann, dass sie sich wirklich damit auseinandersetzen müssen, dass sie halt nicht aktiven und passiven addieren dürfen und sich daraus was kaufen gehen könnten, sondern die lernen Sachen über das Spiel. Und deshalb bin ich eher der Typ Pressekonferenz, vielleicht eine Generalversammlung, die etwas spielerischer abläuft als diese schriftlichen Arbeiten.
Also gleich noch ein Rollenspiel hinterher, ja. Ja, spannend. Und das sind ja verschiedene, also ist jetzt so das Artefakt, was ja auch entsteht, ne? Ich weiß nicht, spuckt das System auch den Spielerablauf aus oder wenn die Teilnehmenden dann nochmal reflektieren, gibt es da so eine Art Form oder Pattern Language, wo ihr sagt, okay, da gucken wir auch nochmal drauf, wie kamst du dieser Entscheidung? Also was entsteht, was die Teilnehmenden mitnehmen? Also neben dem Gefühl, dem Erlebten, den Emotionen und der Reflexion, wie gehen sie dann raus? Wie dokumentiert ihr das vielleicht auch?
Das ist ganz, ganz komplex. Was sie mitnehmen, ist nicht, ich glaube nicht mit zwei, drei Sätzen abzuhandeln. grundsätzlich wieder vom spielischen Charakter. Es gibt eine Highscore-Liste, die führen wir, seit wir mit der Webversion arbeiten. Sie nehmen vielleicht ein Gefühl mit, oh, wir waren top oder auch nicht. Aber das ist natürlich nie der Auftrag, den wir von einem Kunden erhalten. Was Sie mitnehmen, das sind die Kenntnisse für Zusammenhänge. Und die sind aber noch so schwierig fassbar, dass wir jeweils Tipp geben, bitte geht nicht am nächsten Montag zurück in eure Firma und reorganisiert das ganze Unternehmen, weil ihr wisst, jetzt wie es funktioniert, sondern lasst das Ganze setzen. Also ich habe meine erste Simulation als Teilnehmer irgendwann in den 80er Jahren gemacht. Übrigens, unser Team ging Konkurs. Ich habe das bis heute nicht vergessen, was wir damals falsch gemacht haben. Also ich glaube, du nimmst aus so einem Planspiel so unendlich viel mit, dass es kaum fassbar ist. Natürlich geben wir im Debriefing Anweisungen, vielleicht auf die wichtigsten Aspekte, die Sie unbedingt bitte für den Rest des Lebens mitnehmen sollen. Aber es ist schwierig, genau zu fassen. Es gibt so schöne Feedbacks, wunderschöne Feedbacks. Kürzlich kam jemand zu mir und hat gesagt, Tommy, jetzt hatten wir 6 Semester Finanz- und Rechnungswesen. Ich habe nichts verstanden. Jetzt hatten wir 2 oder 3 Tage Unternehmenssimulation und jetzt habe ich es verstanden. Und es wäre jetzt unfair gegenüber den Dozenten Finanz- und Rechnungswesen zu sagen, dass wir so viel besser sind. Weil wir haben das Wissen gebraucht und wir haben es nur vernetzt. Wir haben es angewendet.
Ja, genau. Also das eine geht ja nicht ohne das andere. Ne? Vielleicht gibt es da die gute Kombination, dann herauszuarbeiten. Ne? Habt ihr das eigentlich auch schon mal mit Teilnehmenden dann nochmals gespielt? Also, dass die gesagt haben, Mensch, wir würden jetzt mal uns messen, vielleicht nach einem halben Jahr, oder vielleicht auch nach einem längeren Zeitpunkt, ob wir da wirklich besser geworden sind, ob wir es verstanden haben jetzt, ob wir es noch abrufen können.
Ja, hatte ich schon Teilnehmende. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich das mit der Ingenieure gemacht habe. Da gab es verschiedene Fachrichtungen, Richtung Marketing, Richtung Betrieb, Richtung Unternehmensführung. Und ein Teilnehmer hat das Ganze 3-mal bei mir durchgemacht, wurde aber von Mal zu Mal schlechter. Ah, ja. Weil er dachte dann, ich weiß jetzt, wie das Modell funktioniert und hat nur noch gegen das Modell gearbeitet und nicht, und das Team hat ihm dann nur noch zugehört, weil er hat ja die Erfahrung. Und ich glaube einfach, dass die Simulation auch beweist, dass Teamentscheidungen besser sind als diejenigen eines starken Leaders, der meint, er ist ja alles.
Also ich sag mal, ihr habt ja jetzt ja keine 20 Personen in der Gruppe, ne? Da wäre das vielleicht nochmal eine interessante Dynamik, die da entsteht. Aber vielleicht nochmal zurück. Also du hattest ja gesagt, okay, bitte nicht zurückgehen und morgen gleich alles reorganisieren. Wie stellt ihr aber, also ich meine, das ist ja immer die Frage, ob das unser Auftrag ist. Ne? Wie ladet ihr vielleicht eure Auftraggebenden ein, diese Erkenntnisse und das Erleben und das, was da jetzt neu vernetzt ist, die Teilnehmenden dann auch im Arbeitsalltag Wirklichkeit werden zu lassen? Ne? Nicht jeder hat ja dann auch die Gelegenheit, solche Entscheidungen zu treffen, ne? Wie geht ihr damit um, dass man sagt, oh toll, das ist spannend, das macht Spaß, da würde ich mich gerne auch in echt mit beschäftigen. Heißt es dann, werden viele Bewerbungen geschrieben nach der Simulation?
Also ich glaube, es geht gar nicht unbedingt darum, dass man dann selber in echt diese Entscheidungen treffen kann und will, sondern es geht ganz vielfach darum, dass man sie dann auch versteht. Also dass man dann auch einmal in einer Mitarbeiterinformation oder in einer Geschäftsleitungssitzung mit drin sitzen kann. Und dann plötzlich auch ein anderes Bild bekommt von verschiedenen Entscheidungen, die man zwar nicht selbst getroffen hat, sondern die, wo eigentlich über einen drüber getroffen wurden. Ja. Und ich denke, dass es da durchaus auch ein Verständnis von Zusammenhängen erhöhen kann.
Ja, ich höre so oft, dass die Teilnehmer sagen, jetzt verstehe ich endlich die Geschäftsleitungsentscheidung, jetzt habe ich viel mehr Verständnis für das, was die da oben entscheiden. Und ein ganz kleiner Einschub noch, mein größter Erfolg, den ich je, aus meiner Sicht je hatte in einer Simulation, das war ein Dreierteam. Die hatten so Spaß, miteinander an dieser Simulation miteinander zu arbeiten. Und die haben dann die Weiterbildung abgeschlossen und nach Abschluss der Weiterbildung haben die gemeinsam ein Unternehmen gegründet.
Ah ja, okay, wow.
Ja, und wenn ich etwas Feuer mitgeben kann, etwas Begeisterung und Freude am Unternehmertum, dann ist das auch etwas, das sich nicht messen lässt, auch mit Debriefing und, aber es ist irgendwie eine Begeisterung, wo ich mich ein klein bisschen mitschuldig fühle und ich freue mich, dass das gelungen ist.
Ja, das klingt doch gut, ja. Wenn man mit euch gearbeitet hat, gibt es dann noch Themen, also jetzt unabhängig von vielleicht, also nicht unabhängig, aber vielleicht gut anschließend an das Simulationserlebnis und dann Debriefing, also wirklich Haken dran, alles ist soweit gelaufen. Gibt es da noch Themen, die sich gut anschließen lassen, also wo ihr sagt, oh, das ist euch auch noch wichtig, dann quasi nach der Simulation nochmal zu spiegeln oder wo ihr vielleicht alle eure VisiMaster darauf schult oder trainiert, da auch nochmal ein Augenmerk drauf zu legen? Habt ihr da so ein paar Lieblingsmomente, die vielleicht immer wieder vorkommen oder die ganz besondere Momente sind, die ihr da den Teilnehmenden auch nochmal gerne spiegelt?
Die Simulation spricht ja unendlich viele Themen an. Wir haben auch übrigens einen Geschäftspartner von mir, ein guter Freund, Dozent an der HSG. Er hat etwa 430 so BWL-Lernkarten geschrieben aus Spaß und stellt die auch zur Verfügung in der Simulation. Und dann gibt es manchmal Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die sagen, hey, das Thema ist da wirklich kurz und schnell zusammengefasst, wir würden das gerne vertiefen mit den gleichen Teilnehmenden. Und das ist viel mehr. Er hat unendlich viele so Brush-Up-Vorträge vorbereitet und wir bieten das auch an. Wir bieten so BWL-Kompaktkurse an, wo wir einen Überflug machen über die gesamte BWL, gemeinsam mit 2 Tagen BWL, 2 Tage Unternehmenssimulation. Dann aber im Nachhinein noch vertieft einzelne Themen. Die sind dann aber kundenspezifisch. Das heißt, der Auftraggeber sagt uns, Tommy oder Phil oder Stefanie, wir würden uns gerne mit dem und dem Thema vertieft auseinandersetzen. Das geht. Okay.
Gibt es denn noch so eine Art, also das wäre dann sowieso das Feedback dann von Master-Seite, aber vielleicht nochmal zurück ein bisschen zu dieser Blackbox, zu diesem Modell, zu dieser Computersimulation. Gibt es noch irgendetwas, was ihr nach der Simulation noch aus dem System dann rauslest, also wo die Master auch nochmal vielleicht eine Reflexion machen oder ein Debriefing oder sich Spielverläufe angucken oder werden diese Spielverläufe wiederverwendet? Gehen die künstliche Intelligenz, die das dann noch, kannst du das überhaupt verraten? Könnt ihr das überhaupt verraten oder ist das dann gleich schon wieder das Geschäftsgeheimnis?
Du sprichst was Hochspannendes an. Diese Daten wirklich zu analysieren, das wird unheimlich viel hergeben. Und ich habe jetzt diese Woche eine Wohnung gemietet irgendwo in Italien. Ich verkrieche mich wieder mal ganz alleine und werde solche Themen mitnehmen. Das sind Themen mit mehr Fragezeichen als Antworten, aber sowas mitzunehmen ist hochspannend. Natürlich schauen wir uns als Master den Verlauf der Simulation an und das ist ja auch seit der neuen Version können wir jedes einzelne Jahr nochmal anschauen. Mhm. Wir sehen, alle Zeitungen sind gespeichert, wir können uns das Ganze, was-wenn-Abhängigkeiten können wir herausfinden. Aber ich muss vielleicht noch beifügen, die Simulation hat nicht den Ansatz, dass sie die Realität abbilden will oder kann. Das wäre wirklich verwegen. Vielleicht das Entscheidungsverhalten, das wäre spannend, das zu analysieren. Aber die Simulation kann die Realität nicht abbilden, obwohl sie ist so hochkomplex programmiert. Ich habe jede Zeile selbst programmiert und Stefan hat gesagt, ich gewinne gerne, das stimmt. Aber ich verliere in meiner eigenen Simulation gegen andere Teams, wenn die Situation besser einschätzen als ich. Mhm. Also Komplexität ist hoch.
Ja, und es gibt natürlich auch Abhängigkeiten dann, ne, von den anderen Teams, mit denen ich gespielt habe. Also das gehört ja auch noch mit. Und dann natürlich die Gruppe, mit der ich da unterwegs bin. Ne. Und ich habe auch verstanden, ich weiß nicht, das war in einem der Videos, die ich mir zur Vorbereitung angeguckt habe, ganz bewusst habt ihr euch dagegen entschieden, dass es da irgendwelche so Zufallsmomente gibt, ne, oder Zufallsgeneratoren, ne, dass man einfach sagt, okay, da ist jetzt ein Unternehmen von mit der goldenen Hand geküsst oder mit dem goldenen Mund geküsst, ich weiß gar nicht, wie man da genau sagt, aber dass er dann plötzlich ein Happy Problem hat und ganz viel Geld und ein anderes bekommt, weil es vielleicht schlecht verhandelt hat bei der Bank, einen ganz schlechten Zinssatz. Also so ist es nicht, ne? Das ist also kein kein Glücksspiel in dem Fall.
Ich bin da vielleicht etwas gemein, wenn ich das so formuliere. Aber ich bin ein Gegner von sogenannten Sudden Events. Diese Events, deine Lagerhalle ist abgebrannt, deine Mitarbeiter streiken und. Das brauchen Situationen, bei denen sonst zu wenig läuft. Das haben wir nicht eingebaut. Wir haben keine Random-Funktion in der Simulation drin, sondern wer seriös arbeitet, kann vieles voraussehen.
Mhm. Und wir dürfen ja nie vergessen, ne? Also wir spielen ja nicht des Spiels wegen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man vielleicht eure Simulation, weiß ich gar nicht, bestimmt auch so, ne, mit einem Lieblingsgetränk und ein paar Freunden auch entspannt einfach nur des Zeitvertreibs wegen spielen kann, ne? Aber der Podcast hier ist ja wirklich dafür da, um Lernziele, ne? Wir haben einen ganz klaren Kontext oder einen ganz klaren Auftrag, ja, wir haben ganz klar eine Teilnehmerschaft, auf die wir uns vorbereitet haben und dann wissen in eurem Fall jetzt, dass es zu vernetzen gilt. Also das ist ja hier der Fokus, ne? Wow.
Wir Wissen Master, wir treffen uns ein bis zweimal pro Monat zum Austausch, also sogenannte Erfahrgruppe. Und wir spielen manchmal einfach so zum Spaß.
Okay.
wir tauschen uns dort aus über verschiedene Erfahrungen, die wir gemacht haben. Oder zum Teil, wenn dann halt jemand einen neuen Input bringt und irgendwie neue Unterlagen oder so. Mhm. Und das ist uns sehr wichtig, aber manchmal spielen wir auch einfach nur.
Ja, genau. Das soll ja auch, das Spiel soll das ja auch hergeben, ne? Also man muss ja nicht mit allem spielen, was lernen, wobei, das ist vielleicht nochmal ein anderer Podcast, ja, kann man überhaupt spielen, ohne was zu lernen? Das lasse ich doch einfach mal als offene Frage hier stehen. Also 4 Teams, ne? Mit vielen Entscheidungen, einige Runden, von wenigen Stunden bis mehreren Tagen. Habt ihr vielleicht so für, und das muss jetzt gar nicht nur eine Unternehmenssimulation sein, aber für Moderierende, die auch vielleicht Simulationen nutzen, wo ganz arg viel passiert, gleichzeitig, parallel, was man dann wieder auspacken muss, reflektieren muss, vielleicht wo man auch dann loslassen muss, wenn man sieht, ach, das wäre auch noch schön, aber ich habe da keine Zeit, alles anzusprechen. Habt ihr da vielleicht noch so einen ultimativen Facilitation-Tipp für unsere Hörenden?
Also ich denke, es ist auf jeden Fall Mut zur Lücke, dass man sich halt darauf besinnt, was die Teilnehmenden wirklich brauchen und auch was die Teilnehmenden interessiert, also wo die Motivation auch hoch ist. Nicht jetzt, dass man eine an sich gute Motivation mit irgendeinem Thema zerstört, wo jetzt irgendwie komplett trocken ist oder so. Ja, also Mut zur Lücke und lieber etwas weglassen und dafür irgendwas aufklären.
Ja.
Flexibilität, wirklich Flexibilität. Wenn du unsicher bist und dann dein Seminar, das ist vielleicht, je unsicherer man ist, umso genauer wird man ein Seminar vorbereiten. Und inzwischen habe ich so viele Seminare geleitet, ich fühle mich ganz sicher in der Thematik sicher. Das heißt nicht, dass ich schlecht vorbereitet komme, aber was ich nicht mache, ich habe ja am Anfang habe ich Drehbuch genau versucht zu handeln. Ich habe mir jede Minute geplant und dann ist das, dann passiert das. Und dann habe ich verpasst, auf die Teilnehmer einzugehen. Und ich versuche, einen Rahmen zu geben und in dem Rahmen lasse ich die Leute aber mitentscheiden, wie lange braucht ihr für den nächsten Entscheid, was machen wir als nächstes. Also ich versuche die Teilnehmer wirklich maximal einzubinden. Und das heißt also als ein bisschen Master, oder du hast ja, deine Frage war ja viel generell, lasst die Teilnehmenden mitspielen und mitgestalten und versucht ein Tool, das das auch zulässt.
Ja, toll, wow, Mut zur Lücke und die Teilnehmenden co-kreieren, mitspielen lassen, also im doppelten, übertragenen Sinne vielleicht auch, ne? Also nicht nur mitmachen, sondern mitspielen und mitgestalten. Wow, spannend. So, meine letzte Frage vielleicht. Was ist für euch so die geheime Zutat von Visim? Also neben dem Modell und der Technik und der Eingabe, Ausgabe, aber was ist so für euch, was es ausmacht?
Der Wettbewerb und das Aufwiegeln, ganz ehrlich gesagt.
Okay.
Also es macht dann richtig Spaß, wenn man halt in einer Gruppe schon merkt, oh, wir sind jetzt da besser, und das gibt dann schon an rechter Hype manchmal.
Ja. Also ich durfte das erleben. Ich früher noch vor der Pandemie waren wir oft in Hotels. Und einmal, das war ein Seminar mit Banker. Bei Banker denkt man ja oft, das ist etwas engstirnig und spielen die überhaupt, können die überhaupt spielen? Da haben die mich nach dem Nachtessen gefragt, hey Tommy, dürfen wir nochmals eine Runde spielen? Und ich komme jetzt auf das, was Stephanie gesagt hat, die Challenge, die Herausforderung, die Konkurrenzsituation, die hat dann denen so Spaß gemacht. Und als sie dann bis morgens um 2:30 gespielt haben, und ich hätte schon längstens Lust auf ein Bier gehabt, aber ich durfte ja nicht der Erste sein, der ein Bier trinkt, habe ich dann gesagt, okay, jetzt dürfen wir wenigstens eine Stunde länger schlafen, wir beginnen erst um 9 anstelle von 8. Da haben die gesagt, um 2:30 morgens, nein, Tommy, um 8 sind wir wieder hier. Und da ist wirklich was mehr vorhanden. Da ist irgendwas, was eine Begeisterung und das möchte ich vielleicht auch herausstreichen, dass das eine Methode ist, die begeistert.
Klingt gut. Und ich weiß, Tommy, kann ich ja auch verraten, hat im Vorgespräch gesagt, dass er so um die 400, 500, 600 Mal ja in die Simulation schon gespielt hat. Also insofern, da gibt es bestimmt ganz arg viele kleine und große Anekdoten und Momente zum Reflektieren. Damit können wir vielleicht dann eine weitere Podcast-Folge füllen. Vielleicht nochmal die offene Frage an euch beide. Haben wir irgendwas vergessen? Also noch was Wichtiges zu sagen, wo ihr sagt, lieber Julian, das müssen wir noch mal sagen, klarstellen.
Es war unser erster Podcast. Und ich glaube, das hat uns sehr gut gefallen. Auch halt, wir mussten ja auch in der Vorbereitung mal selber über gewisse Themen mal genau nachdenken, oder? Wo eigentlich bisher irgendwie haben wir das halt gemacht und wir haben uns aber gar nicht so wahnsinnig intensiv Gedanken gemacht, warum das funktioniert. Und das hat uns schon auch weitergeholfen.
Ja, das ist schön. Und ich will auch wirklich, habe immer gesagt, so klar, gibt viele Beschreibungen, ne? Und natürlich auch bei euch auf der Website, aber auch für sonstige Spielebeschreibungen etc. Aber ich glaube, ihr, wie ihr es erlebt und anbietet und wie die VC Master das dann im Raum auch mit den Gruppen umsetzen, ne? Wir Moderierende bringen das, was wir da mitbringen, ja dann erst oder erwecken das ja dann erst zum Leben, ne? Natürlich mit den Teilnehmenden gemeinsam. Und das will ich auch gerne so ein bisschen immer wieder in den einzelnen Podcast-Folgen herauskitzeln, damit wir wissen, was euch daran Spaß macht, wie ihr diesen Lernerfolg euren Teilnehmenden anbietet und was dann auch passiert, ne?
Ja, und ich glaube, wir entwickeln uns auch weiter. Wie du vielleicht unschwer erkennen kannst, bin ich 1-2 Jahre älter als Stephanie und Stephanie unterstützt mich jetzt seit einiger Zeit. Und wie du vielleicht auch festgestellt hast, jetzt im Podcast, wir sind nicht immer ganz gleicher Ansicht. Aber genau das bringt uns weit. Das macht unendlich Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eine eigene Sichtweise haben. Und jetzt auch mit dieser Visi Master Weiterbildung kriegen wir neue Aspekte, neue Inputs. Und wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir waren glücklicherweise wirklich bereit. Wir hatten in der Schweiz den ersten Lockdown am 16. März. Was war das, 20? Und ich habe vom 14. bis zum 16. Nächte durchgearbeitet und alle Videotutorials besprochen. Und wie unschwer zu hören ist, mein Deutsch ist nicht das Allerbeste. Deshalb habe ich dann Martin O. Beauftragt, ein genialer Stimmkünstler aus meiner Sicht, mein Audiofile zu löschen und darüber zu sprechen. Und wir entwickeln uns und das macht unendlich Spaß.
Das klingt gut. Ich danke dir, Stephanie. Ich danke dir, Tommy, für diese Einblicke. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und ich habe ja immer so eine Stunde hier bei mir auf dem Papier zu stehen und freue mich auf das Feedback der Teilnehmenden beziehungsweise der Zuhörenden. Ja, ich verlinke eure Kontaktdaten natürlich auch, die Webseite und dass sich jeder, der da jetzt mehr Interesse hat, da mal reinschauen will und vielleicht auch mal mit euch das simulieren möchte, ja, dann den Weg zu euch findet. Also erstmal herzlichen Dank hier aus Berlin an euch beide.
Danke dir vielmals.
Danke.
Und an all unsere Hörenden. Hört rein, schaut rein auf die Podcast-Seite. Dort findet ihr ganz viele verschiedene andere Spiele, Simulationen, aber auch mal das ein oder andere Gespräch über spielerische Haltung im Allgemeinen. Und ich freue mich jederzeit über euer Feedback. Bis dahin, ihr, euer Julian.
Ihr erreicht Julien unter hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.